Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Campusgespräch, dem Interview-Podcast der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Mein Name ist Jana Kampe und hier sprechen wir vom studentischen Gesundheitsmanagement regelmäßig mit spannenden Personen unserer Uni und auch drumherum zu Gesundheitsthemen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Yoga und Wissenschaft. Dazu sprechen unsere studentischen Mitarbeiterinnen Iris und Miri mit Dr. Holger Kramer. Sie können gespannt sein.
Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Interview-Podcasts Campusgespräch. Wir sind Miriam Meuser
und Iris Weilersbacher
vom studentischen Gesundheitsmanagement. In dieser Folge möchten wir uns näher mit Yoga beschäftigen. Weltweit praktizieren zwischen 250 und 300 Millionen Menschen Yoga. Wir wollen heute der Frage auf den Grund gehen, was Yoga ist, welche Auswirkungen Yoga auf die physische und psychische Gesundheit hat und haben hierfür eine wissenschaftliche Perspektive gewählt. Dazu haben wir Dr. Holger Kramer eingeladen, unser heutiger Interviewgast zu sein. Er ist Forschungsleiter an der Klinik für Naturheilkunde und integrative Medizin an den evangelischen Kliniken Essen-Mitte und hat im Fach medizinische Psychologie habilitiert. Darüber hinaus promovierte er zum Thema Wirksamkeit von Yoga bei Patientinnen und mit chronischen Nackenschmerzen. Somit ist er Yoga-Experte und wird uns heute über die wissenschaftlichen Hintergründe des Yogas aufklären. Hallo, Herr Kramer.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie da sind. Sie forschen ja zum Thema Yoga und praktizieren es auch selbst. Wie haben Sie denn persönlich zum Yoga gefunden?
Im Grunde über die Meditation. Also ich habe während meines Psychologiestudiums verschiedene Formen von hinduistischer und buddhistischer Meditation ausprobiert, mich auch ein bisschen mit Tai Chi beschäftigt, aber wirklich unter einem Fokus auf die meditativen Aspekte. Und ich bin dann irgendwann mal mit meiner Frau zusammen zum Yoga gegangen, mit einem ayurvedisches Zentrum in der Nähe, wo Yogakurse angeboten worden sind. Und diese Verbindung aus körperlicher Aktivität mit meditativen Aspekten war eigentlich genau das, was ich persönlich gesucht habe. Und auch wirklich eine entspannende und fokussierende Wirkung war. Und als Nebeneffekt dann auch noch meine Rückenschmerzen deutlich besser geworden sind, die ich relativ lange hatte. Und dadurch bin ich dann beim Yoga dabei geblieben.
Sie haben jetzt ja schon ein bisschen angeschnitten, dass es beim Yoga vielleicht auch um mehr als nur um Sport geht. Viele Menschen denken aber vielleicht, dass es vor allem so körperliche Aspekte beinhaltet. Ist Yoga mehr als das für Sie? Und was unterscheidet Yoga vielleicht auch von anderen Sportarten?
Grundsätzlich ist Yoga definitiv mehr als Sport und geht darüber hinaus in vielleicht eine ganz andere Kategorie. Häufig wird es tatsächlich aber mehr als Sport praktiziert. Also es gibt ja auch Yoga-Angebote in Fitnessstudios zum Beispiel, wo sehr stark der körperliche Aspekt im Vordergrund steht. Wenn man sich traditionellen Yoga anguckt, wie er in Indien praktiziert wird, aber auch ganz häufig in Europa und in den USA, dann ist es eigentlich eine Verbindung von körperlicher Aktivität mit Meditation und mit sehr spezifischen Atemtechniken. Und gerade diese Kombination ist eigentlich das, was Yoga sehr spannend macht. Also die Atmung ist sehr wichtig und dass man Yoga mit einem meditativen Fokus praktiziert.
Genau, Sie praktizieren ja selbst Yoga und forschen aber auch dazu. Was bringt denn Yoga für körperliche Vorteile mit sich?
Da gibt es erstaunlich viel Forschung zu und in sehr, sehr unterschiedlichen Bereichen, was dann auch einfach wieder abbildet, dass man Yoga wirklich nicht auf die körperlichen Aktivitäten reduzieren kann. Es gibt eine sehr breite Forschung in der Schmerztherapie, was wahrscheinlich auch jetzt nicht so überraschend ist, wenn man bedenkt, dass es ja viel um Dehnung, eventuell auch um Muskelaktivierung geht. Und da ist sehr gut nachgewiesen, dass Yoga eine gute Therapie bei muskuloskeletalen Schmerzen ist, also vor allem bei Schmerzen des Rücken und im Nackenbereich, wo Yoga mindestens so gut wirkt wie spezifischer Sport, also zum Beispiel eine Rückenschule. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass Yoga in der Gruppe nicht schlechter wirkt als eine individuelle Physiotherapie. Was also dann vielleicht auch als Kostenaspekt ganz interessant ist. Vor allem aber eine Wahlmöglichkeit bietet. Also Yoga ist jetzt nicht für jeden das Allerbeste, was man machen kann, aber Yoga wirkt mindestens so gut wie zum Beispiel eine Rückenschule, wie bestimmte Sportansätze für Rückenschmerz. Und wenn jemand dann vielleicht eine Affinität zu Yoga hat, das ist eine sehr, sehr gute Alternative. Es gibt aber auch andere körperliche Bereiche, die vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so intuitiv sind, die aber häufig mit dem Bereich Stressreduktion in Verbindung stehen. Also vor allem so die sogenannten Zivilisationskrankheiten. Wenn man zum Beispiel sieht, dass Yoga ein sehr gutes Mittel ist, um Blutdruck zu reduzieren. Also gerade chronischer Bluthochdruck steht häufig in Verbindung mit einer sehr starken Aktivierung der Stressreaktion, des Stresssystems. Und da kann Yoga und vor allem die Atemtechniken im Yoga eine sehr gute Umstimmung eher zu einer Entspannungsreaktion führen. Und die Studien zeigen, dass wenn man Yoga vor allem mit einem Fokus auf die Atmung zusätzlich zu einer medikamentösen Blutdruckbehandlung einsetzt, dass das eine sehr gute zusätzliche Therapie ist. Also es ersetzt nicht die Medikamente, kann da aber sehr gut zusätzlich eingesetzt werden. Dann gibt es noch im Bereich von Diabetes, zum Beispiel auch bei Übergewicht, gute Studienlage, dass Yoga da auch helfen kann, Gewicht zu reduzieren, den Blutzucker zu reduzieren, auch bestimmte Blutfette wieder in besseres Gleichgewicht zu bringen. Und im Bereich der Atemwegserkrankungen gibt es auch einiges an Forschung. Ist auch nicht überrascht, wenn man sich anguckt, dass es wirklich sehr spezifische Atemtechniken gibt, die im Yoga geübt werden. Dass Yoga als ein Element zum Beispiel in der Asthmatherapie oder bei chronischen Bronchitiden, also chronischen Lungenentzündungen helfen kann.
Sie hatten es gerade schon kurz angesprochen in einem Nebensatz, dass Yoga zur Stressreduktion auch sehr gut ist. Das leitet uns direkt zur nächsten Frage über. Nämlich liest man oft neben den körperlichen Vorteilen des Yogas von Yoga als Stressbewältigungstherapie oder sogar als unterstützende Therapie bei Depressionen, Angststörungen oder anderen psychischen Erkrankungen. Welche psychologischen Vorteile von Yoga sind denn wissenschaftlich gesichert?
Es gibt eine sehr gute Basis in der Grundlagenforschung, dass Yoga tatsächlich die körperlichen Stressreaktionen auch längerfristig verringern kann. Das ist also zum Beispiel eine Reduktion des Cortisol-Levels, das ein Stresshormon gibt, und dass auch gerade diese Überaktivierung des Sympathikus, also des ja stressaffinen Nervensystems verringern kann und eher eine Umschaltung auf den Parasympathikus, der eher mit Entspannung assoziiert ist, bewirken kann. Und auch wenn man mit Fragebögen austeilt, was ja eigentlich das einzige Maß ist, Stress wirklich zu messen, dass es zu einer deutlichen Stressreduktion führen kann. Es gibt auch eine sehr gute Datenlage, dass bei depressiven Verstimmungen oder auch bei Ängsten im Alltag Yoga sehr gut helfen kann. Das ist also Menschen, die depressive Stimmungslagen haben, ohne wirklich klinisch depressiv zu sein, zum Beispiel, dass Yoga da sehr gut wirkt, diese depressiven Symptome zu verringern und auch besser wirkt als ein reiner Sport oder als reine Entspannungsmethoden. Bei wirklich klinischen depressiven Störungen, der klinischen Angststörungen, ist die Datenlage nicht ganz so überzeugend. Also da gibt es durchaus auch Hinweise, dass Yoga da gut wirken kann. Ich würde allerdings noch nicht so weit gehen, dass man wirklich sagen kann, das ist dann Mittel der Wahl. Und es gibt auch eine sehr, sehr gute Studie von Kollegen aus Boston in den USA, die gezeigt haben, dass bei Angststörungen, also wirklich klinischen Angststörungen, Yoga wirklich eine sehr gute Symptomreduktion bringen kann, aber eine fokussierte Psychotherapie zum Beispiel noch besser funktioniert. Interessanterweise gibt es auch wirklich bei noch schwerwiegenderen psychischen Störungen Untersuchungen, vor allem im Bereich der Psychosen und Schizophrenie. Und da gibt es auch Daten, die zeigen, dass Yoga tatsächlich auch helfen kann, Schizophrenie-Symptomatik zu verbessern. Aber auch da sind wir wirklich in einem Bereich, wo ich sagen würde, das sind interessante erste Befunde. Und es schadet unter einer guten psychotherapeutischen Aufsicht bestimmt auch nicht, auch Yoga mit einzubauen. Aber ich würde es noch nicht wirklich als Therapiebaustein empfehlen. Im Alltag, wenn Symptome vorliegen, ist es mit Sicherheit super. Bei schwerwiegenden Störungen, also wirklich bei klinischer Depression, bei klinischen Angststörungen, bei Schizophrenie eher als Baustein in einer größeren, umfassenderen Therapie.
Vielen Dank. Sie haben gerade schon ganz viele Forschungsergebnisse auch genannt. Und uns würde noch interessieren, wie es so allgemein zur Forschung zum Thema Yoga steht. Also Sie sind jetzt schon ein bisschen auf Schmerztherapie eingegangen, auf verschiedene, also auf Yoga im Zusammenhang mit verschiedenen psychischen Störungen oder Gesundheitsproblemen. Aber gibt es allgemein viele Forschungsergebnisse zum Yoga? Ist es vielleicht auch zum Teil, dass Yoga, wie Sie schon gesagt haben, eher als Begleittherapie untersucht wird? Und was sind vielleicht auch Hindernisse oder Limitationen von Yoga-Studien?
Es gibt erstaunlich viel Forschung. Ich habe vor etwas über 10 Jahren angefangen, in dem Bereich zu forschen. Und da gab es auch schon einiges. Es gab aber noch relativ viele weiße Flecken, was natürlich auch für mich dann als Jungwissenschaftler spannend war, dass man da auch noch in vielen Bereichen so die erste Studie in einem Bereich machen kann. Das gibt es ja auch gar nicht mehr in so vielen Feldern. Mittlerweile ist da sehr viel passiert und es gibt weit über 500 randomisiert kontrollierte Studien zu Yoga. Also das sind Studien, die wirklich gewissen Ansprüchen genügen an klinische Forschung. Es gibt auch sehr viel im Bereich der Grundlagenforschung, zum Beispiel der Bildgebung, wo geschaut wird, was macht Yoga im Gehirn. Also wenn man langfristig Yoga praktiziert, verändert sich dann zum Beispiel auch das Gehirn von Praktizierenden. Spoiler, ja, tut es auch. Aber man sieht, dass in ganz vielen Bereichen da immer mehr geforscht wird. Ich hatte ja auch schon angesprochen, dass mich das selbst auch erstaunt hat, wie unterschiedlich die Bereiche auch sind, die angeschaut werden. Also das geht wirklich los, dass man vor allem in Indien zum Beispiel schaut, wenn wir Yoga in den Schulunterricht einbauen, verbessert sich dann zum Beispiel auch die mathematischen Fähigkeiten von Kindern, insgesamt die Schulleistung besser, bis hin zu, dass man wirklich schaut, wenn man Yoga in die Patientenversorgung mit einbaut, können wir dadurch bessere Ergebnisse führen. Oder bei langfristig Yoga-Praktizierenden verbessert sich da zum Beispiel die Gehirnleistung im Alter. Also ein sehr, sehr weites Feld, was wirklich untersucht wird mit ganz spannenden Ergebnissen in vielen Bereichen, wo wir auch in manchen Bereichen wirklich sagen können, wie in der Schmerztherapie, da haben wir auch wirklich eine gute Datenlage, dass wir sagen können, das kann man auch wirklich empfehlen und hat auch schon in medizinischen Leitlinien Niederschlag gefunden, bis hin zu eher experimentellen Bereichen, wo man wirklich sagen muss, da haben wir interessante erste Befunde, wo wir jetzt wirklich dann mehr in die Tiefe gehen müssen. Und Sie haben Limitationen angesprochen, Schwierigkeiten in der Yoga-Forschung. Da teilen wir uns eigentlich das gemeinsame Leid mit anderen eher verhaltensorientierten Ansätzen. Also ich bin ja vor allem im Bereich der klinischen Forschung unterwegs und die klinische Forschungsmethodik ist sehr stark optimiert und ausgerichtet am Bereich der Pharmakologie, dass man wirklich sagt, die Methoden sind optimal, um medikamentöse Therapien zu untersuchen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Placebo-Kontrolle anschaut, das ist ein super Instrument, um wirklich zu sagen, wir nehmen die eher unspezifischen Faktoren raus und gucken uns nur die ganz spezifische medikamentöse Wirkung an. Das wird schwierig, wenn man Yoga oder auch eine Psychotherapie oder sportliche Interventionen, Physiotherapie sich anschaut. Da ist es ganz, ganz schwer, den Patienten nicht zu erzählen, dass sie gerade Yoga praktizieren. Und den Yoga-Lehrenden ist es nach meiner bisherigen Erfahrung unmöglich, denen nicht zu erzählen, dass sie gerade Yoga unterrichten. Und da gibt es verschiedene Ansätze, das haben wir auch schon in einzelnen Studien gemacht, dass wir zum Beispiel nur sagen, wir gucken uns Entspannungsverfahren an und haben dann zum Beispiel Yoga gegen Achtsamkeit verglichen. Und dass dann die Patienten am Anfang nicht so genau wissen, was sie da jetzt wirklich tun, aber früher oder später kommt es dann einfach auch raus, dass man da so eine Verblindung nicht so gut wirklich hinbekommt. Es gibt eine sehr interessante Studie aus Indien, die haben sich die Yoga-Atemtechniken, das sogenannte Pranayama, angeschaut und die haben ein Device entwickelt, das den Atemwiderstand spezifisch beeinflusst, indem man also dann die Ausatmung und also die Ausatmung, Ausatemrhythmus und den Einatemrhythmus spezifisch angepasst durch dieses Atemgerät, sodass es einer traditionellen Pranayama-Übung entsprechen sollte. Und haben dann eine placebo-kontrollierte Studie mit Asthmatikern gemacht, wo die Kontrollgruppe so ein Placebo-Device bekommen hat, das dann den Atemrhythmus nicht entsprechend angepasst hat. Und das ist auch die einzige echte Placebo-Yoga-Studie, die ich kenne, wobei man sich dann wieder fragen muss, ist das wirklich noch Yoga, wenn ich einem Patienten jetzt so ein Atemgerät gäbe, wo dann ganz mechanisch die Atemfrequenz angepasst wird. Dass man dann also, wenn man sich zu sehr in Richtung dieser biomedizinischen Forschung bewegt, dann vielleicht auch das Spezifische von Yoga verliert. Und man muss sich natürlich auch fragen, ob diese unspezifischen Wirkungen nicht auch einfach zum Yoga dazugehören. Dass die Patienten jetzt vielleicht halt auch wissen, dass sie Yoga praktizieren, dass es eine spezifische Zuwendung durch den Therapeuten gibt und dass vielleicht auch einfach das Umfeld in einer Gruppe, in einem Yoga-Studio sehr ungewöhnliche Dinge zu tun, die man im Alltag vielleicht nicht macht, auch schon eine spezifische Wirkung hat. Aber da sind wir natürlich immer auf so einem Drahtseilakt, dass wir sehr stark standardisieren, sehr stark versuchen, uns auch der biomedizinischen Forschung anzupassen, ohne jetzt das Spezifische des Yoga zu verlieren.
Wenn wir uns so die Effekte und Vorteile des Yoga anschauen, frage ich mich, ob es einen Unterschied macht, ob wir zu Hause Yoga praktizieren mit YouTube oder videobasierten Anleitungen oder ob wir im Yoga-Studio sind.
Das ist natürlich in den letzten Jahren sehr stark in den Vordergrund gerückt. Das ist vor der weltweiten Pandemie wenig untersucht worden. Jetzt ist gezwungenermaßen diese Forschungsfrage sehr stark nach vorne gekommen. Also dass viele Kolleginnen und Kollegen, die Yoga-Forschung betrieben haben, einfach plötzlich vor der Situation standen, dass die Patienten, die Yoga üben, dann einfach nicht mehr in die Klinik kommen konnten, durften und wollten und man darum dann gezwungenermaßen auf Online-Yoga-Angebote umschalten musste. Und die bisherige Forschung, die dann wirklich geguckt hat, wenn wir einen wirklichen Yogakurs online anbieten im Vergleich zu vor Ort, zeigt tatsächlich, dass es keinen großen Unterschied macht. Dass also tatsächlich die Wirkungen sehr ähnlich sind, wenn ich eine sehr gute Online-Anleitung habe im Vergleich zum Studio. Wenn man jetzt wirklich sich YouTube-Videos anguckt oder ganz früher zum Beispiel auch Bücher, also wo wir von nicht supervidierten Ansätzen sprechen, sieht es ein bisschen anders aus, dass wir also jetzt nicht einen Yoga-Lehrenden, eine Yoga-Lehrende haben, die individualisiert, während die Patienten auch live am Monitor an der Kamera sind, das supervidiert, sondern wirklich voraufgezeichneten Content. Dann gibt es wenig Untersuchungen, ob die Wirkungen genauso gut sind. Es sieht aber so aus, dass die Verletzungsgefahr sich erhöht. Also wenn man Yoga am Anfang übt und praktiziert, sind das durchaus schon recht unübliche Bewegungsmuster, die man da macht, die wir im Alltag vielleicht nicht so haben. Und es gibt auch durchaus Menschen, die dann vielleicht eher mit so einem sportlichen Geist rangehen und auch alles sofort können wollen und dann vielleicht auch die eigenen körperlichen Grenzen nicht respektieren. Und da haben die Yoga-Lehrenden einfach am Anfang die sehr starke Aufgabe, da auch so ein bisschen auszubremsen und zu gucken, was geht und auch einfach immer wieder rückzuversichern, dass es nicht darum geht, als Erster den Kopfstand zu können, sondern dass es wirklich darum geht, innerhalb der eigenen Grenzen da auch vielleicht so ein Wohlfühlpunkt zu finden, wo man sich genug fordert, ohne sich zu überfordern. Und da zeigen Surveys, wo man also wirklich im Alltag guckt, dass wenn dieses Korrektiv am Anfang beim Erlernen von Yoga nicht da ist, dass wir dann die Verletzungsgefahr deutlich erhöhen. Wenn man Yoga erstmal gut kann, dann ist es total in Ordnung für sich, alleine zu Hause zu üben mit YouTube, mit Büchern oder auch einfach nur aus der Erfahrung heraus. Wenn man Yoga lernt, würde ich vom Sicherheitsaspekt immer empfehlen, dass man einen oder eine erfahrenen Yoga-Lehrenden dabei hat, die auch einfach so ein bisschen korrigiert. Und wenn das jemand ist, der viel Erfahrung mit Online-Angeboten hat, kann das durchaus auch online sein, aber bitte live supervidiert.
Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Vielleicht auch ein bisschen daran anknüpfend. Vielleicht haben jetzt ja auch einige Studierende, die uns zuhören, Lust bekommen, Yoga mal auszuprobieren. Und da ist noch so unsere Frage, ist es denn ausreichend, Yoga als einzige Sportart zu praktizieren? Oder fehlen dann vielleicht bestimmte Aspekte oder Bewegungen, die auch wichtig sind für einen gesunden Körper oder eine gesunde Haltung?
Da muss man ja wieder differenzieren, ob man Yoga wirklich als Sportart praktiziert. Also es gibt Untersuchungen, die sich wirklich angeschaut haben, erfüllt Yoga die Voraussetzungen eines Cardio-Trainings, also so ein Herz-Kreislauf-förderliches Fitness-Training. Und wahrscheinlich tut Yoga das nicht. Also es gibt ja verschiedene Elemente im Yoga. Vieles sind eher statische Körperhaltungen. Es gibt auch wirklich Yoga-Formen, die fast ausschließlich auf Atmung und Meditation abzielen und die erfüllen mit Sicherheit nicht die Voraussetzungen für ein Fitnesstraining. Wenn man jetzt eher fließende Bewegungen im Yoga hat, zum Beispiel viele kennen vielleicht den Sonnengruß, das ist eher eine fließende Abfolge von Yoga-Haltungen, oder auch sogenanntes Vinyasa oder auch Power-Yoga, die eher fließende Abfolgen haben, dann haben wir schon einen stärkeren Aspekt, was die Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems angeht. Aber auch da sind wir eher in einem Bereich, was so ein eher kräftigere Spazierengehen angeht. Also damit können wir nicht unbedingt das Laufen oder auch das Radfahren ersetzen. Dafür müssten wir dann wirklich so ein sehr, sehr kräftiges Power-Yoga im Fitnessstudio vielleicht haben. Wir haben allerdings auch noch so einen Muskeltrainingseffekt mit drin, je nachdem, welche Yoga-Form praktiziert wird. Das ist also ein bisschen umfassender. Aber wenn man jetzt wirklich eine stark sportliche Wirkung erzielen will, reicht Yoga höchstwahrscheinlich nicht. Wenn man jetzt wirklich Yoga umfassender, breiter gefächert praktiziert und sagt, ich mache das mehr, um generell eine Stressreduktion zu erreichen, auch einen gewissen Fitnessaspekt mit reinzunehmen und vielleicht auch den meditativen Fokus in den Vordergrund stelle, dann ist Yoga ein sehr, sehr wertvolles Element für eine umfassende Lebensstilansatz. Wenn man wirklich eine starke sportliche Wirkung haben möchte, würde ich es eher als ein Element aus mehreren sehen.
Genau, wir haben jetzt schon ganz viel darüber gehört, warum Yoga dem Körper und dem Geist wirklich gut tut. Haben Sie noch einen persönlichen Tipp, wie man als Yoga-Anfänger oder Yoga-Anfängerin mit der Praxis startet?
Unbedingt ganz viel ausprobieren. Also Yoga ist ein extrem weites Feld, was einfach auch daher rührt, dass Yoga wirklich mittlerweile, wenn man die ersten Anfänge nimmt, eine mehrere tausendjährige Geschichte mitbringt. Und Yoga ist hier im Westen sehr stark als ja so eine Art meditativ unterfütterte Sportart aufgenommen worden, was überhaupt keine Wertung sein soll, was für viele genau richtig ist. Es gibt aber auch sehr traditionelle Yoga-Formen bis hin zu Yoga-Gruppen, die fast gar keine Körperhaltungen praktizieren, sondern vor allem meditieren und Atemtechniken üben. Das Kriya-Yoga zum Beispiel ist immer noch so ein bisschen bekannt in Deutschland. Das ist in den 70ern sehr stark propagiert worden. Es ist eigentlich eine reine Meditationstechnik, nennt sich aber halt auch Yoga und ist auch Yoga von der Tradition her. Und dadurch kann es durchaus sein, wenn man einfach mal in einer Yogaschule einen Kurs besucht, dass das die Erwartungen nicht erfüllt. Es gibt Yoga-Formen, die körperlich sehr fordert sind. Manche sind sehr sanft. Manche benutzen Hilfsmittel, um das Erreichen der Yoga-Haltungen zu erleichtern. Andere tun das nicht. Und darum ist Yoga überhaupt nicht gleich Yoga, sondern das ist halt ein sehr, sehr weites Feld und jeder hat so eine eigene Idee, was er oder sie von Yoga erwartet. Und darum, ich habe ja schon gesagt, ich bin ein großer Fan davon, zu Beginn auch mal Yoga-Studios oder Yoga-Lehrende aufzusuchen und fast alle Lehrenden bieten mal so Probestunden an, die entweder vergünstigt sind oder häufig gar nichts kosten. Und da würde ich ruhig mal ein paar Sachen auch ausprobieren, verschiedene Studios, verschiedene Stile. In Großstädten gibt es mittlerweile hunderte Yoga-Studios, aber selbst auf dem kleinsten Dorf sind oft mehrere Lehrende zu erreichen. Man probiert es mal online aus. Und wenn das Erste, was man sich anguckt, sich irgendwie jetzt nicht so gut anfühlt, dann würde ich schon ermutigen, auch nochmal ein paar andere Dinge auszuprobieren. Und wenn man sich irgendwo nicht wohlfühlt mit einem Lehrenden, mit einem Stil, dann würde ich das auch nicht weitermachen, sondern wirklich mal was anderes ausprobieren. Und viele finden dann den passenden Yoga-Stil, manche auch nicht. Die sollten dann was anderes ausprobieren. Aber es ist halt wirklich ein sehr stark erfahrungsgeprägter Ansatz, wo man sich auch die Erfahrungen ruhig mal erlauben sollte.
Ja, vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Damit sind wir auch schon am Ende des Gesprächs. Vielen Dank, Herr Dr. Kramer, für Ihre Zeit und das aufschlussreiche Gespräch.
Herzlich gerne, hat mich gefreut.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge des Campusgesprächs. Wir hoffen, ihr konntet viel aus dem Gespräch mit Dr. Kramer mitnehmen und habt vielleicht sogar selber Lust auf Yoga bekommen. Ihr findet sowohl in unserem SGM-Programm als auch beim Hochschulsport Angebote rund um das Thema Yoga und andere Achtsamkeitskurse. Auch auf unserem Instagram-Kanal haben wir kurze Yoga-Asanas für euch bereitgestellt. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß beim Ausprobieren!
Vielen Dank an Miri und Iris für die Umsetzung dieser wirklich spannenden Folge. Wieder einmal konnten wir wirklich viel lernen heute zum Thema Yoga und der wissenschaftliche Blick auf Yoga. Mehr Informationen zum studentischen Gesundheitsmanagement erhalten Sie auf unserer Website www.gesunde.uni-jena.de oder auch auf unserem Instagram-Account gesunde.uni.jena. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bleiben Sie gesund und bis bald!